Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ein spannendes Doppelleben geführt hat, insofern, dass er beruflich einer der angesehensten Finanzjournalisten Deutschlands war und privat war und ist er Kommunist. Lukas Zeise war Ressortleiter bei der Financial Times Deutschland und bei der Börsenzeitung. Sie haben, als Sie pensioniert wurden, gesagt, übrigens, ich bin Kommunist. Wie viele Leute sind damals in Ohnmacht gefallen?
Ja, aber so war es einfach nicht. Ich bin pensioniert worden und habe dann aufgegeben, für meine marxistischen Blättchen, für die ich auch in sozusagen vorher geschrieben hatte.
Unter Pseudonym,
dieses Pseudonym aufzugeben und jetzt unter Lukas Zeise zu publizieren. Das war der Unterschied. Und bis dann so sich rumspricht, dass hier ein Kommunist auch damals für die Financial Times Deutschland gesprochen, das hat ein Weilchen gedauert. Weil wer liest schon diese kommunistischen Blättchen? Sie vielleicht?
Ja. Ich lese ehrlich gestanden, offen gestanden nicht, aber vielleicht der eine oder andere. Aber irgendwann war es natürlich publik. Und es hat ja auch Reaktionen gegeben. Hat es Leute gegeben, die dann auch mit Ihnen gebrochen haben?
Wahrscheinlich, aber sie haben sich dann nicht mehr bei mir gemeldet, glaube ich. Ich habe bloß gehört, dass mancher gesagt hat, ja, das, also hat sich drüber schon geärgert, glaube ich.
Es hat ja auch öffentlich ein paar Meinungen oder ein paar Reaktionen gegeben von Leuten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, die durchaus positiv waren. Einer hat gesagt, Zeise war kein Stalinist oder ist kein Stalinist, sondern ein Menschenfreund. Ein anderer hat gesagt, er, Zeise, ist einer der besten Analytiker des Kapitalismus. Das sind zwei Komplimente, Herr Zeise.
Das empfinde ich so, obwohl, wer sagt schon von sich selbst, dass er Stalinist ist?
Also, heutzutage?
Nein, auch damals nicht. Ich meine, bis 53 schon, aber danach nicht mehr.
Na gut,
und 53 ist ein Weilchen her.
53 ist mehr als ein halbes, deutlich mehr als ein halbes Jahrhundert her. Das ist schon wahr. Wie ist das eigentlich mit dem Kommunismus, von dem Sie ja immer noch sagen, das ist eine Idee, der Sie anhängen? Wie viele tausend Lichtjahre sind wir davon eigentlich entfernt?
Ja, Geschichte geht ja manchmal plötzlich. Das habe ich also zu meinem, ehrlich gesagt, Leidwesen 1989 auch erfahren, dass das schneller geht, als sich selbst Helmut Kohl oder Ronald Reagan sich das vorgestellt haben. Das aber kann auch mal in die andere Richtung gehen. Revolutionen neigen ja dazu, dass sie auch Geschichte in kurzen Momenten zusammenfassen.
Gut, also was die DDR angeht, da werden wir im Laufe der Sendung eingehend noch drauf zu sprechen kommen. Da gibt es im Gegensatz zu Ihnen durchaus Leute, die sehr froh waren, dass dieses System kollabiert ist. Andererseits, wenn man sich aktuell kommunistische Länder anguckt, wen gibt es da noch? Kuba, Nordkorea und mit Abstrichen China?
Ja, vielleicht kann man das so sagen.
Ja, nicht so arg viel.
Ja, das stimmt. Ja, das ist mir klar.
Der Weg des Lukas Zeise in den Marxismus. Herr Zeise, Sie sind Jahrgang 1944. In diesem Schicksal, in diesem deutschen Schicksalsjahr 1968 waren Sie also Mitte 20. Ein Zeitpunkt, in dem ein Mensch sich politisch entwickelt hat und sich auch politisch festlegt. In Ihrem Fall war es die Festlegung in Richtung Kommunismus. Warum?
Das war nicht 68. 68 war ich noch zur Suche. Da habe ich in Edinburgh studiert und wusste nicht, wie Politik funktioniert. Und
haben Sie Philosophie studiert?
Philosophie studiert und war aber politisch dort an der Uni versucht, Politik zu betreiben und mit dem Herzog of Edinburgh damals, der Oberboss der Universität war, kleine Gefechte geliefert und solche Sachen gemacht. Aber der Marxismus, den habe ich erst dann wieder zurück in Deutschland so langsam kennengelernt. Und das war 70, 71 und so um diese Zeit.
Sie haben dann ein Zweitstudium gemacht, Wirtschaftswissenschaften. Sie waren an der Uni Regensburg, haben im Übrigen auch einen Mann kennengelernt, der später in Rom Papst war. Was war das für eine Begegnung?
Das war dann später an der Universität Regensburg und das war der Ratzinger, der spätere Papst. Und der hat ein Seminar gemacht. Damals war ich schon an der Universität und schon Kommunist und war auch dort einigermaßen bekannt wie ein bunter Hund. Ich. Ja. Und dann hat er bei einem Seminar mich gebeten, doch mal vorzutragen, was die leninsche Politik der friedlichen Koexistenz eigentlich bedeutet und wie das zu sein ist. Und das habe ich natürlich gerne wahrgenommen. Und da haben wir eigentlich eine sehr angenehme Diskussion geführt, fand ich.
Ja.
Vielleicht.
Wie fand er das? Wissen Sie nicht?
Ja, er hat das eigentlich eher moderiert, als da eine Gegenposition betrieben. Gegenpositionen haben mehr liberale Professoren, die da auch dann zum Seminar kamen, die haben erst ein bisschen empört eigentlich drauf reagiert, dass ich die Gelegenheit hatte, die Friedenspolitik, wie ich gesagt habe, von Lenin darzustellen.
Okay.
Das war nicht allen lieb.
Da würden mir jetzt spontan auch ein paar Gegenpositionen einfallen, aber lassen wir das. Was die Organisationsform damals angeht an den Universitäten, für Leute, die jetzt auch der DKP nahestanden, das war der MSB Spartakus. Waren Sie da organisiert drin?
Ja, das war eine Studentengruppe, die richtig aktiv war und wir haben damals mehr Spielraum gehabt als heute. Meine Kinder hatten, als die jetzt an der Uni studiert haben, sehr viel mehr.
Das heißt, den MSB gibt es immer noch und an die Kinder haben Sie dieses kommunistische Gehen weitergegeben?
Den MSB gibt es nicht mehr. Der hat sich selbst aufgelöst, schon in den 80er Jahren, glaube ich.
Aha.
Und finde ich bedauerlich, aber meine Kinder, doch zu meiner großen Freude, stehen mir politisch nahe.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, der insofern ein Doppelleben geführt hat, als er beruflich als Finanzjournalist unterwegs war, Börsenzeitung, Financial Times Deutschland und von seiner Überzeugung her eigentlich wo ganz anders angesiedelt war, nämlich beim Marxismus-Leninismus. Wie viele Probleme hat Ihnen das während Ihrer täglichen Arbeit eigentlich gemacht, Herr Zeise?
Ja, unzählige, deswegen habe ich sie auch nicht gezählt. Also nein, ich glaube, es ist anstrengender, wenn man in dieser Rolle lebt. Da muss man sich schon auch
verstellen, verbiegen, ein Stück weit?
Das ist nicht so.
Nicht?
Das ist nicht so schlimm, nein.
Ja.
Das, glaube ich, geht vielen Leuten so, dass sie sich in ihrem Beruf, wenn der Chef da ist, dann da verstellen. Das, glaube ich, ist nicht so was Außergewöhnliches.
Das mussten Sie auch, ein Stück weit.
Ja, aber ich habe nicht gedacht, wenn ich ins Berufsleben eingestiegen bin, war mir klar, dass ich mich natürlich ein bisschen verstellen muss. Ja.
Ja. Warum sind Sie denn diesen Weg gegangen? Sie hätten ja auch sagen können, ich bin Kommunist, ich gucke, dass ich bei der DKP irgendeinen Job kriege und bin dann ganz nah bei mir selbst.
Ja, aber die DKP kann ja nicht dadurch funktionieren, dass alle Leute bei ihr angestellt sind. Die muss ja auch irgendwie, die ganz normale Leute, die ganz normal irgendwo arbeiten, sollen ja Kommunisten werden und mit diesen, also das.
Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinen Sie damit?
Die DKP ist kein Konzern, die Leute beschäftigen kann, sondern das ist ja wie eine Gewerkschaft, die besteht aus ihren Mitgliedern. Und diese Mitglieder müssen ganz normale Jobs haben.
Gleichwohl gibt es ja bei der DKP oder gab es zumindest eine Zeitung, wo man hätte arbeiten können. Keine Ahnung, ob die sie genommen hätten, aber Möglichkeiten hätte es da vielleicht doch gegeben, oder?
Das stimmt, ja. Aber sie sind
den anderen Weg gegangen.
Ich wollte eigentlich gerne Hochschullehrer werden. Das wäre mir ganz lieb gewesen.
Warum hat dieser Weg nicht funktioniert?
Weil es den radikalen Erlass gab.
Aha.
Also ich habe erlebt, wie wirklich sehr gute Kollegen von mir, also Kommilitonen von mir richtig, davon betroffen waren. Und das wollte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Und dann habe ich mir gedacht, besser, ich gehe einen ganz normalen Job nach. Also bei einer Bank. Ich habe Volkswirtschaft studiert und dann war das eigentlich, schien mir das ganz vernünftig.
Wie war das eigentlich in Ihrem privaten Umkreis, in Ihrer Familie? Wer wusste da eigentlich Bescheid? Alle?
Meine Frau und ich waren da und meine Kinder wussten das auch von vornherein.
Hatten die Kinder die Auflage, dann so in der Schule nichts zu erzählen, oder haben sie das relativ entspannt gesehen?
Entspannt gesehen, weil es ist ja nicht so, dass die Leute danach gespechtet haben. Es ist besonders interessant, wenn jemand Kommunist oder sowas ist. Diese Atmosphäre gibt es ja in Deutschland, in Westdeutschland gab es das da auch damals nicht. Okay. Und deswegen ist es so tragisch auch nicht, wenn man so als Kommunist nicht immer sofort sagen kann, ha, ich bin Kommunist.
Aber eins noch, hatten Sie in all den Jahren, in denen Sie gearbeitet haben, nicht die Angst, dass es rauskommt und Sie Ihren Job verlieren?
Natürlich, das hätte sein können. Ja.
Die Angst hatten Sie?
Ja, aber die war nicht besonders akut.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Lukas Zeise, der wann genau in die DKP eingetreten ist?
1973.
Ausschlaggebend für diese Partei war für Sie damals?
Ich habe Philosophie studiert und habe mich eigentlich gefragt, was hält diese Gesellschaft zusammen? Und Marxismus ist ja schon die Lehre, dass das Arbeiten ist das Wichtige, das, wo er das Brot kommt, wo er das Essen kommt. Diese Erkenntnis, die hat mich dann veranlasst, Volkswirtschaft zu studieren. Also immer einen intellektuellen Weg bin ich sozusagen zu.
Schon klar, aber warum die DKP dann? Warum nicht der Kommunistische Bund Westdeutschlands? Warum nicht die Anarchos? Warum nicht, keine Ahnung, möglicherweise auch die SPD?
Weil die anderen, glaube ich, eine falsche Position bezogen haben in der historischen Lage, in der wir waren, ja, oder sind.
Jetzt überlege ich mal Anfang der 70er Jahre. Da gab es die DDR, da gab es, glaube ich, noch Ulbricht. Dann gab es die Sowjetunion mit Brezhnev an der Spitze. War das für einen jungen Mann wie Sie ein attraktives Personal?
Naja, zunächst nicht. Vor allem, wenn jemand antikommunistisch aufgewachsen ist, wie ich, denkt er sich, ja, wie sagte meine Großmutter immer, im Osten, da leben die Russen, die sind böse. Also so ungefähr. Und in einem Land, in dem die Kommunistische Partei verboten wurde, 1956, ist natürlich
Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesrepublik Deutschland, da ist natürlich wirkt alles, was da so auf jenseits der Mauer ist, die 61 gebaut wurde, wirkt furchtbar unattraktiv.
Gut, also für Sie war es dann irgendwie dann doch anders und der Umstand, dass diese DKP natürlich finanziell und politisch komplett abhängig war von Moskau und von Ost-Berlin, hat Sie nicht irgendwie nachdenklich
gestimmt? Finanziell abhängig, glaube ich, schon. Politisch vollkommen abhängig. Wir haben das damals so aufgefasst, dass das unsere Position ähnlich ist und dass wir deswegen eine ähnliche Politik machen.
Ihr Engagement hat wie ausgesehen? Parteiversammlungen? Sie haben unter Pseudonym geschrieben für die UZ, für das DKP-eigene Blatt?
Für die UZ und die marxistischen Blätter, ja. Also, das ist eine ganz einfache Tätigkeit, die man halt macht als Kommunist.
Sind Sie auch auf Demonstrationen gegangen?
Da selbstverständlich, kommt drauf an, auf welche Demonstrationen. Aber ich bin nicht in der Öffentlichkeit sozusagen als DKPler aufgetreten.
Na gut, also wenn man bei einer DKP-Demonstration mitläuft, dann braucht man ja kein Namensschild, um als DKPler oder als DKP-Sympathisant erkennbar zu werden.
Aber es gab kaum DKP-Demonstrationen. So. Ich meine, die Fragen, um die es da ging, war zum Beispiel die Nachrüstung in den 80er Jahren. Ja. Da brauchst du keine DKP-Demonstration zu machen, sondern da geht's darum, die Nachrüstung zu verhindern. Und da bin ich natürlich mitgelaufen, am Hofmünd, am Bonner Hofgarten und
so. Hat die Stasi Ihnen eigentlich ein Angebot gemacht? Weil eigentlich wären Sie doch der ideale Kundschafter des Friedens geworden als Kommunist im Orkan des kapitalistischen Systems an der Frankfurter Börse.
Ja, aber erstens, Als ich an der Frankfurter Börse angekommen war, war die Stasi schon fast in der Abwicklung. Das war in den 80er Jahren. Außerdem glaube ich, dass die sich doch stärker für die Politik interessiert haben und dann lieber Spione im Kanzleramt angeworben haben, als irgendwelche Zweit- oder drittklassigen Berufsanfänger oder so irgendwo.
Also die hatten kein Interesse an ihm.
Kein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Lukas Zeise hat als Finanzjournalist viele Jahre beim Klassenfeind gearbeitet in Frankfurt, bei der Financial Times Deutschland, bei der Börsenzeitung, musste sich, wie er vorhin gesagt hat, als Kommunist letztlich gar nicht so sehr verbiegen. Und wenn ich das so als Laie einfügen darf, ich habe mir, Herr Zeise, so ein paar Ihrer Kolumnen nochmal angeguckt und die nachgelesen. Da wäre mir als Laie auch nicht aufgefallen, dass sie sich sehr hätten verbiegen müssen. Wie sehen Sie das heute mit einer gewissen auch zeitlichen Distanz?
Nein, in meinem Beruf, in dem, was ich schreibe, habe ich mich relativ wenig, nein, verbiegen ist das falsche Wort. Das ist nicht, ich habe versucht, die Welt, die, gerade die Finanzwelt, überhaupt zu verstehen und sie auch verständlich zu machen. Und das ist ja schwierig genug. Übrigens eine Sache, die Marx Zeit seines Lebens ja auch immer gemacht hat. Ja. Insofern, natürlich lebt man sowieso in einer feindlichen, kapitalistischen Finanzwelt. Und sie dann zu beschreiben, das ist ja auch vielleicht für den Leser ganz gut.
Wie lange haben Sie gebraucht, diese feindliche, kapitalistische Finanzwelt zu verstehen?
Habe ich sie bis heute noch nicht verstanden. Aber ich glaube, dennoch konnte ich was beitragen. Also es ist, ja. Dieses Beispiel mit dem richtig fetten Finanzkrise, die wir 2007 hatten, die dann 2008 in dem Lehman Brothers Pleite gemündet hat, und das war erkennbar, das vorherzusehen, und das habe ich schon auch zum Ausdruck gebracht. Aber da war ich ja nicht der Einzige.
Verzeihen Sie, das haben Sie vorausgesehen.
Natürlich nicht, wann die kommt, sondern wie viele andere auch, das kann so nicht weitergehen.
Ja.
Und gerade die beteiligten Banker, die waren die, die das am meisten gesagt haben, das brauchte man bloß zu zitieren und wiederzugeben. Und die Begründung, die dafür gegeben haben, das war ja wirklich offensichtlich.
Wie nah waren Sie eigentlich während Ihrer Arbeit an den Ackermanns dieser Welt dran?
Naja, wie Finanzjournalisten in Frankfurt sind sozusagen ständig zu Gast und in Kontakt auch, naja, mit den Bossen von den Banken. Das ist eigentlich normal. Ich speziell war eigentlich eher näher an den Bossen von der Bundesbank. Also auch der Aufsicht über die Banken, das hat mich auch nun besonders interessiert, ist auch ein besonders interessantes Thema. Und das muss man im Nachhinein sagen, das waren wirklich eigentlich, dass die versagt haben, ist so offensichtlich.
In ihrer Aufsicht 2008.
In ihrer Aufsicht, ja.
Sind da eigentlich bei dieser Begegnung mit dem Klassenfeind trotzdem persönliche Beziehungen oder gar Freundschaften entstanden?
Begegnung mit dem Klassenfeind ist sozusagen alltäglich für uns alle. Also das ist ja, zeichnet einen Kommunisten ja nicht weiter aus. Aber persönliche Freundschaften, also nicht nachhaltige, das nicht. Also, sondern nur mit Kollegen in der Finanzpresse, aber nicht mit, schon engere Kontakte und auch Gespräche über ganz andere Dinge oder über die Kinder oder was der Teufel was, aber nicht eine dauerhafte Freundschaft.
Dieser Crash 2007, 2008 kulminierend mit der Lehman-Pleite. Was waren letztlich, ohne in alle Details zu gehen, die entscheidenden Gründe dafür, warum das System damals kollabiert ist?
Eine Kreditkrise, viel zu viel Kredit, viel zu viel Schulden aufgehäuft, nicht von den Staaten, das kam erst dann hinterher, aber vor allem von den privaten Banken, die enorme und Und ein Ungleichgewicht auch im Weltsystem, in dem diese Leistungsbilanzdefizit der USA. Und dort wurde ja das ganze viel Geld, die Kredite hingegeben an diese Hypothekenbanken. Und dann die Aufblähung des Finanzsektors allgemein. Also viel zu hohe Aktienkurse, viel zu hohe Kreditvergabe, das ist was.
Das Krisenmanagement damals auch und gerade der Politik, wie war das im Rückblick für Sie? Wie würden Sie das bewerten und einschätzen?
Ja, was heißt das Krisenmanagement? Da sind ja dann keine Alternativen mehr. Wenn das Ganze zusammenkracht, dann finde ich, ist es für uns auch schlecht, die Politik zu kritisieren, zu sagen, ja, jetzt müssen wir die Banken retten. Oder wir müssen die Konjunktur retten, indem wir jetzt richtig viel. Das war im Prinzip, glaube ich, schon richtig, das so zu machen. Sonst hätten wir die Lage gehabt wie 1930, als die Weltwirtschaftskrise, die erste große Weltwirtschaftskrise, so richtig
losgegangen ist. Als alles dann in Trümmern lag.
Ja, als alles dann in Trümmern lag. Wo dann ja diese so eine Finanzkrise, wenn die Zahlungsfähigkeit stoppt, dann hört ja auch die gesamte Wirtschaft auf, richtig zu funktionieren.
Als Sie, wir haben vorhin ansatzweise darüber gesprochen, dass Sie den Aufsichtsbehörden letztlich ein nicht besonders professionelles, vielleicht sogar stümperhaftes Verhalten vorwerfen würden. Sind denn aus Ihrer Sicht die Lehren entsprechend gezogen worden, dass sowas wie vor 10 Jahren nicht mehr passiert?
Nein, nicht? Aber überhaupt nicht. Weil, wenn ich vorher gesagt habe, die Ursache ist die Kreditvergabe, die viel zu große Kreditvergabe, sind die viel zu hohen Kurse von Aktien, also die Inflation, die wir bei Wertpapieren haben, die findet ja im normalen Leben nicht statt. Also diese Bevorzugung der ohnehin Reichen, diese Aufblähung ihren Reichtums, das ist wird toleriert, wird sogar gefördert.
Nach wie vor und bis
nach
heute.
Nach wie vor, ja.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Lukas Zeise, der als Finanzjournalist und Kommunist Frage letztlich damit auch den Profiteuren des Kapitals bei seiner Arbeit zugearbeitet hat?
Kann man vielleicht sogar so sehen. Wenn man so eine Zeitung wie die Börsenzeitung oder die Financial Times Deutschland, wo ich gearbeitet habe, als Mitteilungsblättchen sozusagen der Kapitalisten untereinander, Verständigungsblättchen, so wie ein Kaninchenverein ja auch sein Kaninchen, das Zuchtkaninchen hat oder so, dann, und ich schreibe dafür, das ist schon so, dass man, es dient der Selbstverständigung und so. Und
das hat Sie aber nicht weiter gestört und bekümmert.
Nein, das hat mich. Das ist so wie, naja, eben, das ist eine relativ harmlose Tätigkeit. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Krieg aufrufe gegen die abhängig Beschäftigten. Ja.
Sagen Sie mal, diese Skepsis, die Sie gegenüber diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem haben, war die eigentlich von Anfang an da oder hat die sich im Laufe der Zeit und mit der Intensivierung der Beschäftigung dann auch entsprechend verstärkt?
Grundsätzliche Skepsis. Skepsis ist auch vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber also dieses System abschaffen zu wollen, das ist natürlich das eine. Aber so im Detail zu sehen, wie miserabel und wie grauenvoll manche Dinge auch funktionieren und wie die von einigen wieder ganz besonders ausgenutzt werden, das ist schon, je näher man an der Sache dran ist, desto mehr kriegt man auch mit.
Ja, möglicherweise kriegt man dann ja auch mit, wie das ist, wenn Börsenspekulanten unterwegs sind, wenn Finanzinvestoren entsprechende Geschäfte machen, wenn auch der blöden Kundschaft Schrottpapiere verkauft werden, auf denen die dann schlussendlich sitzen bleiben.
Ja, die blöde Kundschaft sind ja selber Banker. Meistens. Also das ist ja klar, die sind ja untereinander. Aber man wird sich ja eigentlich nicht wundern, dass Spekulanten spekulieren. Und da die Börse ein Verein für die Spekulanten ist, hat mich das jetzt weniger gewundert, dass das so ist.
Waren Sie eigentlich Teil dieses Spekulantentums, wenn ich fragen darf? Haben Sie auch Aktien erworben? Haben Sie auch spekuliert?
Ich habe zum Beispiel, als die Telekom dann von der privatisiert wurde, bei der ersten Tranche, da war das auch noch einigermaßen fairer Preis, bin ich da rein. Aber wichtig ist, also jetzt ein Tipp mal von Spekulant zu Spekulant, richtig an der richtigen Stelle rauszugehen. 1999 war wirklich höchste Zeit, da rauszugehen. Jetzt habe ich mich ablenken lassen,
glaube ich. Ich glaube auch. Also hinterher ist man sowieso immer schlauer. Das heißt, wenn man in die Zukunft gucken könnte, dann wären ja alle Leute Millionäre oder Milliardäre. Tun sie aber nicht. Können sie nicht.
Nein. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht manche Dinge dennoch absehen kann.
Ja.
Also die Telekom hatte 1999 ein KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Was ist KGV? Von 100
Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das Verhältnis des Kurses, verglichen immer mit dem Gewinn. 100. Also 100 Mal der Kurs, 100 Mal dessen, was der Gewinn abwirft. Das kommt so selten vor, da weiß jeder, der das überhaupt diese Zahl zur Kenntnis nimmt, jetzt gilt es, das Ding zu Geld zu machen, aber schnell. Und das, ich erzähle das so gerne, weil es ist eine der wenigen Male, wo es mir auch wirklich gelungen ist, Geld zu machen.
Die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, hat, das habe ich jedenfalls gelesen, 3.500 Mitglieder und eins dieser Mitglieder ist Lukas Zeise. Korrekt?
So ist es.
Ansonsten habe ich auch gelesen, die letzte Großspende für die DKP, das waren 350.000 Euro. Ich vermute nicht von Ihnen.
Nicht von mir, ich weiß auch nicht, von wem sie ist. Also unser Kassierer hält da dicht.
Sie treten für die Europawahl an. Das stellt zwei Sachen jedenfalls auf den Prüfstand, insofern als die DKP ja eine Europa-ablehnende Partei ist.
Eine EU-ablehnende Partei ist.
Gut, aber um die Europäische Union, um die EU geht es ja, Punkt zwei. Es ist natürlich auch, verzeihen Sie, wenn ich das so deutlich sage, eine Partei in der kompletten politischen Bedeutungslosigkeit. Trotzdem treten Sie an. Warum?
Ja, dass nicht bedeutend ist, die Partei, das nehme ich hin, das ist wohl so.
Wenn man aber die Zahlen anguckt, ist es einfach so.
Ja, genau. Ja, da kann ich auch nichts dran ändern. Oder jedenfalls nicht kurzfristig dran ändern. Aber am politischen Prozess teilzunehmen, das ist auch für eine kleine Partei einfach notwendig, um überhaupt ein bisschen bekannter zu werden. Mhm. Kommunisten ist ja ein Begriff, den man eigentlich, die meisten Leute kennen und sich ungefähr darunter was vorstellen können. Aber viele Leute wissen gar nicht, dass es die DKP überhaupt gibt. Das heißt, ein Grad, um die Bekanntheit zu verstärken, ist es zum Beispiel zu kandidieren.
Gut.
Bei dieser EU-Wahl.
Ändert natürlich nichts daran, dass, wie andere Parteien im Übrigen auch, die DKP natürlich massiv betroffen ist von dem, was man Mitgliederschwund nennt. Und natürlich auch, dass die Politik in Deutschland nicht das allergrößte Ansehen hat. Was macht Sie eigentlich perspektivisch und in die Zukunft gedacht, Herr Zeise, optimistisch, dass es mit der DKP und dem Kommunismus nochmal was wird bei uns?
Das ist kein positiver Grund, sondern ein negativer. Ich glaube, dass der Kapitalismus es nicht schaffen wird, weiter zu existieren. Ich meine, die Krisen werden ja dichter, mehr, und die Lage wird dermaßen schwierig an manchen Stellen, dass es halt auch notwendig sein wird, sich an solchen alten Rezepte wie den des Sozialismus mal wieder zu orientieren.
Aber die alten Rezepte sind ja nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich grandios gescheitert. Also die DDR und die Sowjetunion und die osteuropäischen Staaten sind natürlich auch wegen ihrer wirtschaftlichen Unfähigkeit komplett zugrunde gegangen.
Da ist was Wahres dran. Es stimmt, es ist so. Andererseits sind ja auch andere. Sozialismus entsteht nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen. Es entsteht über Jahrhunderte wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Das heißt, ich rechne nicht mehr damit, dass wir das in meinen Lebzeiten noch schaffen, diesen Sozialismus wiederzugehen. Das ist keine besonders bemerkenswerte Aussage, das gebe ich zu.
Gleichwohl müssen wir mit dieser Aussage die Sendung beenden. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Bitte
das
schön.
War's denn, Leute, heute Vormittag mit Lukas Zeise.
Eins gehört, gehört. SWR.